Wer sich auf eine Spurensuche nach Kaiser Franz Josef in Österreich macht, braucht nicht weit zu gehen, um klare Meinungen zu diesem 68 Jahre lang regierenden Monarchen zu erhalten, der Österreich-Ungarn vom 19. ins 20. Jahrhundert gebracht hat. Verbrecher, sagt der erste Freund, dem man von dem Projekt erzählt, und er meint damit den Ersten Weltkrieg und überhaupt, sagt er, die ganzen Habsburger, die sich der Moderne mit ganzer Breite in den Weg gestellt hätten. Oh, wie schön, ich kenne da eine Büste vor der Oper, sagt ein anderer Freund. Und auch hier kein Zweifel, Erinnerungen und Denkmäler und Gebäude mit der Inschrift Kaiser Franz Josef sind in ganz Österreich zu finden. Die Fiaker, die Kutschen in Wien und Salzburg tun ihr Übriges, um die Gedanken an die alte Zeit noch aufrecht zu erhalten. Ach ja, seufzen noch ein paar der Leute, die Donaumonarchie. Schön wäre es, wenn wir wieder ein bisschen zu dieser Größe, diesem Selbstbewusstsein finden würden. Und selbst kennt man den Kaiser aus den Erzählungen des eigenen Kindermädchens, eine alte Frau aus Bad Ischl, die manchmal auf uns aufgepasst hat und die den Kaiser selbst noch gesehen hat und stolz davon erzählt hat. Und mit ihrer feinen, hohen Stimme hat sie zum Einschlafen immer dieses Lied von dieser Eisenbahn vorgesungen. Man kann sich noch so gut daran erinnern. Zwischen Salzburg und Bad Ischl
pfeift der liebe Jahre Eisenbahn, raucht der und dann taucht sie wieder auf.
Dieses Lied ist wohl die bekannteste Hommage an die Ischlerbahn, an die Bahn des Kaisers, der wohl 80 seiner 86 Sommer im Salzkammergut in Bad Ischl verbracht hat. Komponiert und geschrieben wurde es 1950 von Heinz Musil und Albin Ronnert, zwei österreichische Nachkriegsliedermacher. Berühmt geworden ist es 1956 durch den Film Kaiserball. Es ist also klar, eine Spurensuche nach dem Kaiser beginnt in den Erinnerungen, beginnt dort, wo es diese Schmalspurbahn des Kaisers gibt. Zwischen Salzburg und Bad Ischl, rein in die Wanderschuhe, den Hund an die Leine. Froh ist man ein paar Tage im Spätsommer, ohne das Quäken der Kinder loszuziehen, um Kaiser Franz Josef I. seine Taten zuerst an den schmalen Spuren einer Eisenbahn im Salzkammergut zu finden.
Das sind natürlich die Erzählungen meiner Eltern und von meinen Großeltern gewesen.
Okay, genau da ist es vorbeigefahren. Wir haben da so einen kleinen Hund gehabt und der ist mitgelaufen und der ist uns davon und der war hinter daheim, wie wir nachher.
Ja, wir sind ja viel gefahren. Von Salzburg um nach Ischl oder bis wir uns jetzt schaut, dass es die nicht mehr gibt.
Wie gesagt, das war ja ein bisschen Brett und ja, der Dampf da. Dann hat es wieder pfiffen, da durch den Wald durchgehen. Die Zeit könnte ja gar nicht mehr vorbeifahren da.
Wer heute den Spuren der Ischlerbahn folgen möchte, wird schnell entdecken, dass die Menschen über diese Schmalspurbahn nur in der Vergangenheit sprechen. 1957 wurde ihr Betrieb eingestellt und die Schienen demontiert. Aber wie schon 1890, im Jahr ihrer Gründung, beginnt der Weg auf ihrer Trasse nach Bad Ischl am Bahnhof Salzburg.
Lokalbahn.
Heute ist der Lokalbahnhof durch eine kurze Reise vom Hauptbahnhof aus nach unten erreichbar, mit dem Lift. Eine straßenbahnähnliche Lokalbahn bringt den Wanderer nach Itzling. Hier bei Kilometer 0,163, also 163 Meter nach dem Hauptbahnhof, gibt es den ersten Hinweis auf die Ischlerbahn, nämlich eine Station der auch heute noch existierenden Lokalbahn, eine Station mit dem Namen Ischlerbahnstraße. Während die heutige Lokalbahn ins Alpenvorland hinausfährt, nach links abzweigt, zweigte die Ischlerbahn früher hier nach rechts ab, hin zu den Bergen.
Also von der Geografie war das eine 63 Kilometer lange Strecke.
Der Wiener Eisenbahnhistoriker Werner Schleritzko hat jeden Meter dieser Trasse recherchiert.
Erforscht, kennengelernt, ja, bis zu den Wurzeln vorgedrungen, ja, das kann man so sagen.
Werner Schleritzko hat zwei Bücher über die Ischlerbahn geschrieben und mit vielen Menschen entlang der Bahnstrecke gesprochen.
Die Ischlerbahn hat von Salzburg hinauf auf die Wasserscheide bei Greiwiesen zwischen Traun und Salzach. Da sind wir hinaufgefahren auf über 600 Meter. Dann wieder runter, also in der Nähe vom Mondsee vorbei, dann ein Stück den Mondsee entlang, über die Schaflinger Höhe rüber zum Wolfgangsee. Das war der schwierigste Teil, das auch zu errichten. Dann entlang der Südseite des Wolfgangsees bis kurz vor Bad Ischl. Und dort hat man dann durch den Berg durchgebaut, damit man dann von Süden her zum Staatsbahnhof Ischl konnte.
Die Haltestelle war ja da vorne.
Heute freuen sich Wanderer und Radfahrer über die kaum spürbaren Steigungen quer durch das hügelige Land. Schöne, schmale, asphaltierte Strecken bringen sie leicht voran.
Mein Pfefferschiff da auf, war die Haltestelle.
Rudolf Möseneder sitzt in seinem bequemen Lehnstuhl direkt neben der alten Bahntrasse.
Wie alt war ich denn da jetzt? gleich nach dem Krieg halt, also 12, 13 Jahre war ich alt.
Er ist pensionierter Briefträger.
Mit Karian bin ich per Du gewesen.
Er raucht seinen alten Landtabak in einer Pfeife und freut sich über Vorbeikommende, die mit ihm plaudern. An die Bahn kann er sich gut erinnern.
Da sind wir noch einmal gefahren. Da bin ich in Salzburg in die Schule gegangen. Und dann sind wir halt da draußen. Mein Vater hat gehandelt. Alles Mögliche, halt, was man halt nach dem Krieg so gehandelt hat. Lebensmittel und so, so Zeigel halt da. Ist er mit der Ischlerbahn da runtergefahren, dann hat er wieder was gekriegt. Und wenn man da durch den Wald jetzt gleich da reinkommt, da steigt sie noch ein bisschen auf. Und da ist es durchgefahren. Und heute sind ja die Bäume schon weiter herbei. War schön.
Das ist natürlich die historische Verklärung. Die Leute, die damals jeden Tag damit fahren mussten, auf den Holzbänken mit 35, 40 km/h bestenfalls, mit unzähligen Zwischenstationen, mit Rauchbelage, mit überfüllten Zügen, für die war das sicher kein luxuriöses Transportmittel.
Für den Eisenbahnhistoriker Werner Schleritzko ist es ein Rätsel, wieso die Schmalspurbahn des Kaisers nach dem Zweiten Weltkrieg nicht modernisiert wurde. Eigentlich kein Rätsel, korrigiert er sich gleich. Es waren die Interessensgruppen des Straßenbaus, die, wie heute die Radfahrer, damals ein Auge auf die begehrten Trassen entlang des Mondsees und über den Schafling hinüber zum Wolfgangsee geworfen hatten. Die Ischlerbahn, sagt Werner Schleritzko, ist die Bahn des Kaisers.
Bad Ischl war natürlich durch die Anwesenheit des Kaisers extrem bedeutend. Also der Kaiser hatte dort seine sämtlichen Sommerferien verbracht in der Kaiservilla oberhalb von Bad Ischl. Und er ist auch selbst gefahren. Also, und das war dann auch ein gigantisches Volksfest, wo dann in allen Stationen halt die Honoratioren gestanden sind und ihm gehuldigt haben.
Die ersten konkreten Projekte für die Ischlerbahn entstanden schon 1870. Sie wurden aber durch den Börsenkrach 1873 verzögert. 1890 wurde die Konzession von Franz Josef I. von Gottes Gnaden Kaiser von Österreich erteilt, in schmaler Spur. Und das hat einen guten Grund.
Das war die sogenannte bosnische Spur. Nachdem Österreich 1878 Bosnien-Herzegowina aufgrund des Völkerbundmandats bekommen hat, war ja dort keine Infrastruktur vorhanden, keine Straßen. Und dann hat man eigentlich begonnen, eine Schmalspurbahn durchs Land zu verlegen. Und da hat man zufälligerweise ein paar Schienen bzw. Gleise und wahrscheinlich auch Baufahrzeuge gehabt vom Bau des Suezkanals. Und das war zufälligerweise diese 76 Zentimeter Spur. Und da war dann auch die Vorgabe ab 1889, dass man diese Schmalspurbahn in Österreich dann in dieser Spur weiter bauen muss. Das war damals die Bedingung der Militärs, damit man eben im Eventualfall dann eben Fahrzeuge requirieren kann. Und das ist ja dann leider auch eingetreten, der Fall ab 1914. Sind dann auch im großen Stil Fahrzeuge von fast allen österreichischen Schmalspurbahnen dann an die diversen Frontgebiete dann eben verbracht worden.
Und ich habe ungefähr 8 Jahre lang Verhandlungen geführt in Bosnien.
August Zopf betreibt den Mondsee in einem Lokschuppen, das Museum der Ischlerbahn.
Ich war ungefähr 50, 60 Mal in Sarajevo. Da ist ein Wunder geschehen, die Maschine wieder in die Heimat zurückzubekommen.
August Zopf ist pensionierter Eisenbahner und sitzt hinter seinem Empfangspult wie ein Lokführer am Führerstand und beantwortet Fragen aus allen Gebieten der Eisenbahntechnik, des Betriebs der Bahn und zu ihren Geschichten.
Seit Kindheit habe ich mich interessiert für die Salzkammer und Lokalbahn, weil ich neben der Bahn aufgewachsen bin. Also für mich war die Bahn halt immer wieder was Interessantes, Technisches halt. Der erste Zug in der Früh, der da weggefahren ist um 5.47 Uhr, das war der Morgenpfiff, wo ich immer aufgestanden bin. Weil wenn der Zug rausgefahren ist vom Mondsee, dann gesagt, jetzt ist es zum Aufstehen. Und das ist natürlich dann, wie die Bahn eingestellt worden ist, war das für mich natürlich ein Tiefpunkt. Nicht? Das war dann weg.
Die Ischlerbahn war bis auf eine kurze Zeit während der 1930er Jahre immer in Privatbesitz. Obwohl die Fahrgastzahlen hoch waren, kam die Bahn nach dem Zweiten Weltkrieg in den 1950er Jahren immer mehr unter Druck durch den Aufschwung von Automobilen und Omnibussen mit Diesel- und Benzinmotoren, denen der Kaiser selbst sehr reserviert gegenüberstand. Fehlende Investitionen führten dann zum Niedergang der Bahn. Am 10. Oktober 1957 erfolgte dann die letzte Fahrt. Dieser Pfiff kommt nicht von einer Bahn. Es ist das Pfeifsignal eines Schiffes. Der Kaiser Franz Josef Raddampfer am Wolfgangsee ist immer noch in Betrieb. Seine Motoren wurden modernisiert.
Unser Schaufelraddampfer Kaiser Franz Josef ist das älteste Schiff hier am Wolfgangsee. Er wurde im Jahre 1873 in der Schiffswerft in Linz erbaut und fährt seitdem seine Runden planmäßig am See.
Ja. Doch wer es eilig hat, fährt mit dem Bus. Heute befördert der Postbus Touristen und Pendler, die entlang des Wolfgangsees von Salzburg nach Bad Ischl wollen. Als Wanderer ist man hier rund 3 Tage unterwegs. Also Kaiserwetter haben wir jetzt nicht gerade. Einige Regentropfen beginnen zu fallen. Es sind die letzten Kilometer oder die letzten Meter eigentlich vor Bad Ischl auf dieser alten Bahntrasse. Es ist verdächtig ruhig heute. Normalerweise müsste hier mehr los sein, aber das hat ja einen Grund. Und ich bin jetzt bei der Ortstafel von Bad Ischl. Hier in Bad Ischl wird heute des Kaisers Geburtstag gefeiert mit Pomp und Musik, mit Schauspielern und echten Habsburgern. Jetzt ist gerade noch die Messe. Entschuldigung, darf ich fragen, warum sind Sie so fesch gekleidet? Wer sind Sie?
Wir sind aus Kroatien, aus Stadt Varaždin.
Radi svete mise za cara Franje Josipa prvog.
Wegen der Messe von Kaiser Franjo Josip.
Aber das sind schon die Sprachen der Monarchie. Deutsch, natürlich. Kroatisch.
Deswegen sind wir da.
In welcher Funktion sind Sie heute da?
Ich bin Franzose. Ja. Ich wohne seit 50 Jahren in Wien. Und ich bin Präsident von der ehemaligen Frontkämpfer in Österreich. Das ist heute der Jahrestag vom Kaiser. Und jetzt wird wahrscheinlich der Urenkel vom Kaiser kommen.
Der wirkliche, kein Schauspieler?
Nein. Das ist Markus vom Habsburg.
Verehrte hohe Geistlichkeit, verehrte ehrwürdige Priester, die hier mitgefeiert haben, liebe Familie, liebe Mitarbeiter im Hintergrund, liebe Gäste aus nah und fern, Freunde, die hier sind, Freunde, die woanders sind, die mitfeiern würden wollen, wenn sie da nur sein könnten. Liebe Freunde von Land und von Oberösterreich und der gesamten Alpenmonarchie, Nachfahren und von treuen Kämpfern, von treuen Mitwirkenden in der Bürokratie der alten Kaiserzeit. Es gibt da viele, manche erklären mir, was der Großvater gemacht hat oder der Urgroßvater, auch das freut mich. Ich kann nicht immer lange zuhören, aber leider müssen Sie es jetzt. Ich höre auch gleich auf. Ich wünsche auch Ihnen alles Gute. Noch eine Bemerkung darf ich sagen. Es ist nicht nur, dass wir an Kaiser Franz Josef denken.
Das hört sich doch alles sehr nach Kaiser an. Nach der Rede von Markus Habsburg wird ein Vaterunser gebetet, die alte Kaiserhymne gespielt, dann die oberösterreichische Landeshymne, weil Bad Ischl ja zu Oberösterreich gehört und nicht mehr zu Salzburg. Unsere Spurensuche bringt uns jetzt in einem großen Sprung in eine andere Landeshauptstadt.
Werte Fahrgäste, kürzer erreichen wir unsere nächsten Anhaltebahnhof, Innsbruck Hauptbahnhof.
Innsbruck, dort ist Alois Schöpf ein Querdenker und wie er sagt, ein bisschen auch ein Querulant. Alois Schöpf ist der künstlerische Leiter der Innsbrucker Promenadenkonzerte, die jedes Jahr im Juli hier stattfinden.
Herr Schöpf, ich bin auf der Suche nach den Spuren des Kaisers in Österreich, wo die heute noch zu finden sind. Und hier in Innsbruck gibt Spuren, aber die wir eigentlich nicht vermuten in den Steinen und Gebäuden, sondern die wir finden in der Musik.
Naja, ein bisschen haben wir schon die Steine, auch wir stehen jetzt im Innenhof der kaiserlichen Hofburg, das ist die in Innsbruck die zweite Habsburger Residenz neben Schönbrunn, wurde von Maria Theresia erbaut. Der Innenhof hat eine unglaublich tolle Akustik.
Wenn Sie ein Promenadenkonzert zusammenstellen, können Sie nach wie vor in diesen Fundus greifen der Musik, die in der Kaiserzeit entstanden ist.
Ja, es ist eine unglaubliche Literatur. Es gibt allein 25.000 verschiedene Märsche, die aus der KK-Zeit überliefert sind. Das ist natürlich ein unglaublicher Fundus, der sich in erster Linie aus einem neuen Lebensgefühl entwickelt hat. Ne? Dass also einerseits die politische Reaktion gewonnen hat nach dem Wiener Kongress. Also die beharrenden Kräfte haben politisch gewonnen. Gleichzeitig ist aber die industrielle Revolution über diese ganze Kontinent gerast, hat erstens das Wissen vermehrt, hat und natürlich auch unglaublich das Geld vermehrt. Ja. Es war also wahnsinnig viel Geld da. Es war Wissen, auch Lebenskunst, Wissen wurde angehäuft und gleichzeitig war kein politisches Mitspracherecht möglich. Ne. Und aus dieser komischen Konstellation ist dann eben diese K&K-Musik auch entstanden. Politisch hat man nicht sein dürfen, also ist man abgetaucht ins Leben, in die tollen Operetten und Opern. Und man hat das Leben genossen, weil man politisch hat man nichts tun dürfen. Und das ist sozusagen die abstruse Kraftquelle, die dann im Ersten Weltkrieg leider katastrophal geplatzt ist.
Gleichzeitig wissen wir, eine Schrift, also Schriftsätze haben wir in Österreich nie entwickelt, weil da braucht es immer Diskurs und Lust am Kontroversiellen. Dafür haben wir offensichtlich das über die Musik gespielt.
Ich habe dieses wirklich empfehlenswerte Werk von Friedrich August Winkler, die Geschichte der Freiheit von der amerikanischen Revolution bis zur Gegenwart. Und da ist man als Österreicher dann schon sehr, sehr deprimiert, wenn man sieht, dass nach dem Wiener Kongress Österreich und Preußen und Russland immer zu den schrecklichsten Reaktionären gehört haben. Und wenn man das dann liest, wundert man sich eigentlich überhaupt nicht mehr, was dann 1914 passiert ist. Und im Grunde wundert man sich auch dann nicht mehr, was dann ab 1938 unter dem Hitlerregime passiert ist. Weil einfach das alles, das ist einfach alles in die Luft geflogen. Nicht? Diese ganze Lüge ist in die Luft geflogen. Und leider hat natürlich auch diese wunderbare altdeutsche Musik an dieser Lüge beigetragen, weil man gemeint hat, na, der Erste Weltkrieg, das ist eine bessere Parade, die halt ein bisschen länger dauert als die anderen Paraden, und hat sich herausgestellt, dass es dann eine industrielle Vernichtungsmaschine war.
Was soll man der Musik vorwerfen, na, außer das Marschieren?
So einfach geht es dann doch nicht, gerade bei Johann Strauss immer wieder sieht, wie er versucht hat. Zuerst hat er mit der Revolution geliebäugelt, mit Revolutionsmärschen, was ja auch richtig war, war ja ein gescheiter Mensch. Dann hat er gemerkt, es hat doch wieder das alte Regime gewonnen. Dann hat er sich mit dem Rettungsjubelmarsch beim Hof wieder sozusagen eingeschleimt, damit er dann endlich Hofmusikdirektor wird. Also die Komponisten sind schon auch Schlitzohren, das weiß man aus der Musikgeschichte. Und man soll natürlich das nicht ganz zu sehr politisieren, weil Österreich ist nun mal ein katholisches, von Habsburg dominiertes Land, wo die politische Meinungsäußerung, der Diskurs schlicht und einfach ab der Gegenreformation nicht erwünscht war. Und das ist so, und da kann man jetzt drüber jammern, es war schrecklich, aber andererseits das Schöne dieses Sprechverbots war eben eine unglaubliche Musik.
Der Weg zurück nach Wien wird mit Musik zurückgelegt, im Majestic Imperator Train Deluxe, mit einem fünfgängigen Menü mit Kaisers Lieblingsspeisen, darunter Tafelspitz und Griesnockersuppe, in einem renovierten, wunderschönen Zug, der die Passagiere vergangene Zeiten erleben lässt. Zeiten, in denen sie wahrscheinlich draußen am Bahnsteig gestanden wären, während Kaiser Franz Josef mit seiner Entourage in Samt und Seide an ihnen vorbeigefahren wäre. Neben diesen Themenfahrten mit der Eisenbahn gibt es in Österreich zu Jubiläen und auch zwischendurch unzählige Ausstellungen und Veranstaltungen, die sich mit dem Kaiser beschäftigen. Ob Schönbrunn, das Belvedere, die Villen der Frauen des Kaisers. Die Vergangenheit wird aufgearbeitet, dargestellt, auch inszeniert. Die Abschlussrunde dieser Spurensuche. Sie kommt von Rolf Johansen, Kurator im Kunstmuseum Belvedere. Florian Müller und Martin Mutschlechner, die beiden sind Historiker im Wiener Schloss Schönbrunn. Und Clara Löffler, Ethnologin.
Franz Josef ist so das Pendant zu Sisi.
Jeder Mensch hat Widersprüche in sich. Und ich meine, Franz Josef hat Elisabeth bis zum Schluss geliebt.
Er ist sozusagen eher derjenige, der skeptisch gegenüber der Modernisierung steht. Und Sisi wird dann als die Modernisiererin dargestellt.
Vieles, was so lieb gewordene Anekdoten, kleine Geschichten sind, ist eigentlich das, was damals eben der Hof bewusst lanciert hat. Und er zeigt sich dann doch plötzlich als eine deutlich weiter gefächerte Persönlichkeit, als man oft annimmt.
Der erste Diener des Staates. Also da gibt es ja viele letztlich Redewendungen, die ihm zugeschrieben werden.
Gerade auch in der Spätzeit von Franz Josef, er war als Person fast schon sakrosankt und unangreifbar.
Naja, gut, also militärisch keine Koryphäe, außenpolitisch, naja, in seiner Familie gab es auch ordentliche Spannungen, aber er war ein sehr liebevoller Opa. Ja? Also das, was er vielleicht als Vater nicht geschafft hat, als Großvater geschafft. Ja? Und eben 100 Jahre danach ist es jetzt wirklich an der Zeit, ein neutrales, objektives, historisch gesichertes Bild zu liefern. Und ich glaube, das ist die Aufgabe, vor der wir jetzt im Moment stehen. Ja?